Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Hotel, der Podcast des IHA. Ich freue mich, Otto, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Und ich freue mich ganz besonders, dass Carsten Napp es geschafft hat, nach seinem Skiurlaub direkt hier ins Podcast-Studio zu kommen. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Hallo, Carsten.
Ich weiß nicht, ob viele wirklich wissen, wer Carsten Napp ist. Die Insider wissen es. Früher, wir haben uns kennengelernt irgendwie 2009, 2010.
Ja.
So, da wurdest du als Geheimtipp unter der Hand weitergegeben. Das war ganz spannend. Ich hatte gefragt, ob ich eine Sicherheit für einen Hotelpachtvertrag haben kann. Alle Versicherungsmakler haben gesagt, das gibt's nicht sowas, das geht nicht so und so. Und dann hatte ich einen netten Kollegen, der hat gesagt, ich kenne da einen, sag das aber nicht weiter. Das ist der Carsten Napp, dann gebe ich die Kontaktdaten. Und ja, seitdem haben wir Kontakt und haben wirklich schon gute Geschäfte zusammen gemacht. Also vielen Dank dafür, das war super. Preishotel wäre nicht so gewachsen, wenn du nicht gewesen wärst.
Ja.
Das war top. Und heute freue ich mich, dass du im Podcast bist, damit wir so ein bisschen mal auch den Mitgliedern der IHA, aber auch den anderen Hoteliers erzählen können, was du machst. Otto hat einen guten Fragenkatalog vorbereitet für dich.
Ja.
Und da würde ich sagen, let's go.
Ja, Otto, bitte.
Hi Carsten, ja auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen in der Bubble der Hotellerie, die du ja bestens kennst, seit vielen langen Jahren jetzt. Marco und ich sind beide im Vorstand vom Deutschen Hotelverband tätig und haben dann kam Marco mit der Idee und sagte, pass mal auf, wir haben eine hohe Zufriedenheit. Das heißt also auch bei uns die Jahresmitgliederversammlung kommen nicht so viele. Wir haben immer jede Abstimmung ohne irgendeine Gegenstimme. Das ist aber nicht gut, der Verband muss leben. Und wenn die Mitglieder nicht zu uns kommen, so richtig, müssen wir zu denen kommen. Und da war die Idee, auch von der Kommunikation was mit Podcasts zu machen. Das ist ein sehr gängiges Format. Das kann man beim Joggen hören, das kann man morgens im Badezimmer hören, beim Autofahren, wenn man im Stau steht. Also insofern freuen wir uns sehr, dass du da bist, Content lieferst für einen sehr, sehr wichtigen Bereich, gerade in heutigen Zeit. Wir werden sicherlich auch über die eine oder andere gerade Krise reden, die du ja auch sehr, sehr authentisch, sehr unmittelbar miterlebst. Also insofern einfach frisch von der Leber. Du hast gesagt, wäre dein erster Podcast heute.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Erster Podcast heute, hast du noch andere oder was?
Nee. Also mein erster überhaupt.
Ehrlich jetzt?
Ja, wirklich.
Aber vielleicht, da möchte ich aber noch was zu sagen. Dieser Podcast, den wir machen vom IHA, der ist nicht werblich finanziert. Den machen wir selbst, weil wir nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten sein will, sondern wir haben wahres Interesse an dir. Du bist eingeladen und du sponsorst hier nichts. Das finde ich, sollte man direkt auch mal sagen, ja?
Also wie gesagt, aber für mich ist es der erste.
Sehr gut.
Ja. Wobei ich Marco einschränkend sagen muss, ich habe zufälligerweise heute mit dem Geschäftsführerkollegen von Carsten, dem Fabian Fisan, um 16 Uhr, also in 2-3 Stunden, habe ich einen Videocall und versuche mich mal anzuschleichen, ob eventuell eine Preferred Partnerschaft drin ist. Aber ehrlich gesagt, das, auch wenn es jetzt wenig glaubwürdig klingt, es besteht kein inhaltlicher Zusammenhang und natürlich überhaupt keine Verpflichtung dazu. Okay, let's go. Erzähl mal eine Generalagentur der RNV-Versicherung.
Ja.
Dir gehört nicht die Versicherung zu deinem Bedarf?
Nee, leider nicht.
aber du bringst viel Geschäft und bist Mittler zwischen den Welten.
Ja,
erklär genau das so mal ein bisschen.
Ja, aber du hast das relativ gut auf den Punkt gebracht. Also wir vermitteln an Kunden Versicherungsverträge der RNV. Und die R&V bezahlt uns für diese Vermittlung. So, das ist die klassische Generalagentur. Bei uns heißen sie Generalagenturen, bei der Provinzial heißen sie Bezirkskommissariate, bei der Allianz heißen sie, weiß ich nicht, welche Bezeichnung sie da haben, aber also das sind diese klassischen Selbstständigen, die für eine Firma unterwegs sind. Der Unterschied bei uns ist natürlich, dass wir uns auf eine ganz bestimmte Sparte von Versicherungen spezialisiert haben, nämlich auf das Thema Bürgschaften. Das haben wir 2011 gemacht und ich bin seit 97 zwar bei der R&V, also klassisch im Angestelltenverhältnis Führungskraft gewesen, im Außendienst, hatte irgendwie knapp 30 Leute unter mir und 2011 habe ich aber gesagt, ich mache mich selbstständig nur mit dem Thema Bürgschaften und das habe ich, glaube ich, eine ganz richtige und weise Entscheidung getroffen. weil sonst würde ich hier nicht im Podcast sitzen.
Was ist dann, also das heißt, du machst von A bis Z, du machst also, und H ist mit Hotellerie irgendwo am Anfang dazwischen,
ja, genau.
Also
ich mache, Drittel. Du hast recht, ich mache Bürgschaften von A bis Z. A wie Anzahlung bis Z wie Zoll und jede Buchstabe dazwischen, wenn es dafür eine Bürgschaftsart gibt. Wir haben natürlich, die R&V selber bietet natürlich komplett alle Versicherungen an. Ne? Also Autoversicherung bis Z wie Zahnzusatz. Auch da ist wieder das A bis Z drin. Aber wir haben uns 2011 darauf verständigt, dass wir ausschließlich im Bereich Bürgschaften unterwegs sind. Und es hat sich kurz vorher schon abgezeichnet, also Marco und ich, wir kannten, ich glaube, wir kennen uns jetzt so seit 2010, 2011. Es hat sich kurz vorher schon abgezeichnet, dass der Hotelmarkt eben ganz interessanter ist, weil dieses Thema gewerbliche Mietkaution, und so nennt sich diese Bürgschaftsart, halt extrem, ja, extrem sinnvoll ist bei langfristig laufenden Mietverträgen.
Ja, klar. Das Ganze noch mal ein bisschen technisch abzuarbeiten, also hast du eine Prozentzahl, wie viel deine Arbeit als Generalagentur jetzt Hotels? In Richtung Bürgschaften Hotels geht? Ist das 10%, 20, 30?
Nee, das ist mehr. Wir sind da mehr oder weniger, Markus hat das ganz gut gesagt, früher waren wir ein Geheimtipp. Da war das Hotelgeschäft neben Bauhauptbau, Nebengewerbe, Maschinenbau, wo man sonst noch so Bürgschaften braucht, weil Bürgschaften kommen ursprünglich aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe. War die gewerbliche Mietkaution ein neues Produkt, was die R&V als größter Bürgschaftsgeber in Deutschland im Versicherungsbereich, 2007 oder 2008 auf den Markt gebracht hat. Da haben wir aber noch nicht angefangen, Hotels zu verbürgen. Das haben wir dann erst 2009, 10, 11 damit angefangen. Und bei uns hat sich das dann so ergeben, wir sind in die Hotelgruppe oder Sparte reingerutscht und Hoteliers reden untereinander. Und so ist es dann passiert, dass wir nicht nur eine Hotelbürgschaft rausgegeben haben, sondern in der jetzigen Zeit der Hauptbürger für den Hotelbereich sind. Und wenn du mich heute fragst, nimmt das Hotelgeschäft bei uns einen Rahmen ein von 85% unseres Bürgschaftsvolumens, was wir herausgeben jährlich.
Okay. Wie viele ganz kurz noch eins, Marco, ja? Dann bin ich technisch durch, einfach um so eine gewisse Basis zu haben für die Diskussion. Wie viele Unternehmen wie das deinige gibt es in Deutschland? Sag mal, hast du ein Gefühl? Okay, das heißt, du hast 100% der R&V-Bürgschaften vermittelst du?
Nein, tue ich nicht. Also 100% der R&V-Bürgschaften vermittle ich nicht, weil die R&V kriegt Bürgschaften aus dem Bankenbereich, Bürgschaften aus dem Maklerbereich. Also jeder, der eine Geschäftsbeziehung mit der R&V hat, dürfte Bürgschaften vermitteln.
Ich meine für den Hotelbereich.
Ja, genau. Also ja, auch jeder dürfte Hotelbürgschaften vermitteln, Otto. Ja. Das Thema ist natürlich, wenn du in die Bank gehst und fragst, habt ihr mal eine Hotelbürgschaft, dann ist die Antwort, verstehe ich gerade mal nicht. So. Oder die sagen, ja, mache ich, ich reiche mal die Unterlagen ein und gucke mal, ob ich ein Angebot kriege. So arbeiten wir natürlich nicht, weil wir sind jetzt seit über 10 Jahren oder 15 Jahren fast in dem Hotelbereich unterwegs. Das heißt, wir wissen ganz genau, was die R&V an Unterlagen braucht. Wir wissen ganz genau, was die R&V an Unterlagen auch sehen will, was wertvoll ist, welche Hintergrundinformationen geliefert werden müssen, Marktanalysen etc. pp. Das wissen ganz wenig Vermittler.
Okay.
Es gibt ja es gibt wirklich sehr, sehr große Versicherungsmakler, die auch sehr viel Geschäft zur R&V bringen, aber nicht aus dem Hotelbereich.
Gut.
Und im Hotelbereich hätte ich jetzt gesagt, Marco, ich meine, du kennst die Gruppen selber, du kennst auch, und Otto, du kennst ja auch unsere Referenzliste. Wir haben so vielleicht ein, zwei haben wir nicht, aber also die keine Bürgschaften brauchen, die haben wir nicht.
Genau, deswegen, das wollte ich gerade sagen. Du bist eigentlich ein integraler Bestandteil der Hotelentwicklung und der Hotellandschaft, gerade des Mittelstandes. Ich sag mal, Premier Inn, B&B, die kommen so aus, ja. Zum Teil, ja, Motel One auch, aber ja gut, da sieht es ein bisschen anders aus bei denen, aber ich sag mal, wenn der Mittelstand irgendeine Sicherheit braucht, um einen Pachtvertrag abzuschließen, dann schlagen die eigentlich bei dir auf. Das ist
exakt, so. Genau so ist das.
Ja, und da muss man mal, Otto, da musst du mal gucken, das ist ja auch ein Businessmodell, sollte es das mal nicht mehr geben, wird das ja auch wahnsinnigen Einfluss auf die Hotelentwicklung haben, weil dann sind einfach viele Projekte auch nicht mehr finanzierbar, ne?
Ja, aber dann sagt jetzt, jetzt, sorry, das wird ein bisschen, das geht jetzt sehr in Detail, aber ich glaube, dass das enorm interessant ist jetzt für uns alle. Eben mit der Gefahr, dass so eine RMV gerade jetzt in letzter Zeit wohl öfters mal zur Kasse gebeten wurde und vielleicht mal überlegt, ob das noch ein Modell in Zukunft ist. Wie funktioniert diese Bürgschaftsversicherung und was unterscheidet die von einer klassischen Bankbürgschaft?
Erkläre ich dir gerne. Also lustig war, wir waren Geheimtipp, so wie Marco das gesagt hat. Und dann kriegte ich irgendwann, weißt du noch, wann die Elf hier eröffnet worden ist, das Westin?
8 Jahre.
8, 9 Jahre her oder so, ne? Schätze ich. Da kriegte ich einen Anruf von Marc Werner. Da kannten wir uns.
Schöne Grüße an dieser Stelle an Marc Werner.
Genau, schöne Grüße.
Ich hole wir auch noch in den Podcast rein, glaub mal.
Und schon wieder ist der Marc im Rennen hier bei uns.
Ja, nicht abgesprochen. Ja. Nein. Scherz beiseite, kriegte ich einen Anruf von Marc Werner oder seinem Büro und dann hieß es, Mensch, Herr Knapp, haben Sie nicht mal Lust, wir haben gehört, Sie machen irgendwie was mit Bürgschaften und so, können Sie das nicht mal vorstellen. Wir haben hier den Hoteltag und da hatte ich die Ehre, und da war der Hoteltag im Westin, da in der Elfi, kurz nach der Eröffnung war das und da hatte ich die Ehre, mein Produkt dort vorzustellen. Und genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, Otto, die kam auch, was unterscheidet denn eine Versicherungsbürgschaft von einer Bankbürgschaft? Und die Antwort ist nichts. Gar nichts.
Das ist eine gute Antwort, ja.
Ja, nichts. Also wirklich. Ja. Der Text ist der gleiche. Die Bank schreibt genau denselben Text wie wir. So, das heißt, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass der Eigentümer auf dem einen Logo oben R&V-Versicherung draufstehen hat und auf dem anderen Logo vielleicht Commerzbank, Deutsche Bank oder vielleicht auch eine Bank, die lange nicht so eine gute Bonität hat wie die R&V. Also muss man ja mal ganz klar sagen, es gibt ja auch Banken, die zwischenzeitlich mal hoch und mal also gute und schlechte Bonitäten hatten. Aber eins darfst du nie vergessen. Hinter uns meine ich jetzt R&V, steht die DZ-Bank. Und die DZ-Bank ist eins der stärksten Finanzinstitute in ganz Europa.
Mhm. Okay.
Das heißt, der Gläubiger, also der Eigentümer des Gebäudes, der kann immer sicher sein, dass er die Zahlung kriegt, also falls der Mieter mal ausfallen sollte.
Das ist ja die Qualität. Jetzt, Marco, wenn wir gemeinsam jetzt mal so ins Doing reingehen, meine erste Frage wäre, ich komme jetzt zu dir.
2017 war es, glaube ich, Eröffnung, Elfi.
Ah, siehst du, war ich gar nicht so schlecht. Mhm. Ich komme jetzt zu dir und habe ein Hotelprojekt und sage, pass mal auf, Herr Knapp, ich möchte gerne eine Versicherung haben. Wie geht das so technisch vor sich? Was sind die Risikokriterien und worauf guckst du? Was ist so, weil du wirst ja der R&V dann einen Fragenkatalog dann abgearbeitet vorlegen, wo jetzt auch eine Risikobewertung stattfindet, weil das ist ja letztendlich auch dafür abhängig, wie viel ich für diese Bürgschaft bei euch bezahlen muss.
Also genau so ist es. Wir sind nicht, um das ganz deutlich zu sagen, der Fabian und mein Büro und meine Firma, wir sind nicht der Risikobewerter. Wir bewerten das Risiko nicht. Ich sage das immer so schön, und Marco kennt, glaube ich, den Spruch noch, ich mache die Braut einfach hübsch für die Hochzeit. Und wenn du weißt, wie man eine Braut hübsch macht, ne, dann achtest du auf Fingernägel, achtest du eigentlich auf alles. Wenn du das aber nicht weißt, dann lässt du die Frau einfach loslaufen, ohne weißes Kleid. Das ist ja dieselbe Frau. Verstehst du? Aber, ne?
Aber soll heißen, Carsten, dass du am Anfang eher auf der Seite des Kunden bist, derjenige, der die Bürgschaft haben willst?
Ja, na klar.
Indem du dich mit dem hinsetzt und sagst, pass mal auf, wir haben hier 100 Fragen und die Fragen musst du abarbeiten und sei da bitte präzise, weil je besser der Antrag ist, desto einfach wird das später den Abarbeiten.
Also, du hast jetzt ein bisschen übertrieben mit den Fragen, mit 100, aber es gibt ganz bestimmte Punkte, die wir natürlich mittlerweile kennen, die im Hotelbereich grundlegend dafür sind, dass der Risikoprüfer in Wiesbaden das Risiko überhaupt einschätzen kann. Weil, machen wir mal ein Beispiel. Du schickst mir eine Bilanz ein und sagst, ich brauche mal 500.000 Euro Mietkaution. So, das sind die zwei Unterlagen, die du einem Risikoprüfer gibst. Dann sagt der Risikoprüfer, ja, ist schön und gut, die Bilanz ist nicht wirklich stark. Da sind auch keine Erläuterungen, ne? Es ist einfach nur die Bilanz. So, da musst du doch hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Da musst du den Businessplan haben. Du musst, ich sag mal, das ist eine Latte von vielleicht 10, 15 Unterlagen, die jeder normalerweise haben müsste. Und wenn das eben nicht reicht, dann musst du weiterarbeiten, weitergraben. Was für positive Effekte gibt es denn noch? Also ich denke jetzt mal so an so ein Thema, wenn du schon Hotelier warst und dann ein neues Hotel aufmachst, ist das doch eine ganz andere Basis, als wenn jetzt ein Carsten Happ sagt, oh, ich mach mal ein Hotel.
Lass es.
Genau. Ja, aber das ist, also so musst du dir das vorstellen.
Marco, du bist so ruhig heute.
Nee, ich höre zu, ich find's spannend. Nein, es ist ja wirklich so, du musst dir das ja mal reinziehen. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Beleihungssumme, die ihr momentan draußen habt?
Also ich schätze mal, wir haben, und das ist auch so in unseren Unterlagen so drin, ich schätze mal, wir haben alleine, wir, unsere Agentur hat Hotelbürgschaften draußen, ich schätze mal so in 1 Milliarde Höhe.
Otto, 1 Milliarde. Jetzt überleg dir das mal, wenn du sagst, du gibst 6, 12 Monate Sicherheiten, wie viele Hotelprojekte das sind und wo der Markt wäre, wenn es diese Arbeitsweise nicht geben würde.
Genau.
Ja, das ist ja, ich sag mal nochmal, das ist irre. Das ist ein integraler Bestandteil der Hotelentwicklung, die wir in Deutschland haben, speziell im Mittelstand. Ansonsten wird das nicht funktionieren.
Ja, wir haben es auch schon so gesagt, wir sind unterm Strich, es ist ja kein echtes Bargeld, was wir als Kredit geben. Mhm. Aber wir sind über das Thema der größte Kreditgeber der Hotellerie im Bereich der Betreiber. Nicht auf Eigentümerseite.
Ja, nicht auf Immobilienseite. Ja, genau. Klar, logisch. Ja.
Was ganz interessant ist, die Welt hat sich ja unwahrscheinlich weiterentwickelt, gerade in den letzten 10 Jahren. Es gibt eine Zeit vor Corona, nach Corona. Ich meine, Corona war sicherlich auch sehr, sehr spannend.
Auch für uns.
Jetzt auch für euch. Ja. Da ging es ja richtig zur Sache und da wurden wilde Gespräche geführt, wurden auf Bürgschaften in Anspruch genommen, das wissen wir alle. Aber fangen wir nochmal auch hier vielleicht eine Stufe vorher an. Wir haben unterschiedliche Betreiberstrukturen, Marken, Rechtsformen, Franchise-Modelle. Wir haben Owner-Operator-Modelle, wir haben mittelständische Strukturen, wir haben Konzernstrukturen. Sag mal, was ist so dein Darling, wenn du sagst, wird die Prüfung am einfachsten für letztendlich, hängt das von so einer Struktur auch zusammen, wenn jetzt jemand mit der internationalen Marke kommt, ist das einfacher für euch oder ist es letztendlich sympathischer, wenn auch ein starker Mittelständler mit einer Historie von 200 Jahren da sitzt, in der 27. Generation, die also bewiesen haben, dass sie es können?
Eher das Zweite. Ganz deutlich eher das Zweite, weil was haben wir? Wir haben eine Historie, das ist schon mal extrem wichtig, wenn wir wissen, dass 27 Jahre so ein Hotel oder die Firma mit 10, 15 Hotels schon besteht, dann ist das für uns natürlich eine wahnsinnig grundsolide Basis. Das müsste sich normalerweise, Otto, Marco, auch in den Zahlen niederschlagen. Das heißt, unser Analyst hat dann auch eine entsprechende Zahlenbasis und Datenbasis, auf die er zurückgreifen kann und auf der er seine Entscheidung begründen kann. Der andere Fall, den du schilderst, es kommt, keine Ahnung, es kommt eine ganz starke Marke aus den USA, die selber jetzt hier Pachtverträge schließen, rein theoretisch, ne, möchte. Und sagt, okay, hier, wir haben eine amerikanische Bilanz, hier könnt ihr auswerten. Da tun wir uns extrem schwer mit, weil wir natürlich, wir sind deutscher Versicherer. Also wir meine ich immer R&V, die R&V ist deutscher Versicherer, kann in Deutschland und in Österreich Bürgschaften stellen. Mittlerweile haben wir eine Lösung gefunden, auch im Ausland. Aber es ist alles auf unserem, ich sage mal, Mist gewachsen, wie man so schön sagt. Also Kreativität ist da gefragt. Das ist aber schwieriger, ganz deutlich, weil es eine Neugründung in Deutschland ist.
Also die Frage, das ist ja sehr interessant, Otto. Das andere Thema ist ja nochmal, wenn du guckst, du kommst mit einer großen amerikanischen Marke oder irgendeiner Marke daher, der Irrglaube auf Investorenseite ist ja, dass die Marke dafür haftbar ist.
Genau, ist sie ja nicht.
Ist sie ja nicht. Genau. Das ist ja Quatsch eigentlich. Aber alle gehen her und sagen, hoch, wenn die große Marke da oben drauf ist, dann kann mir ja nichts passieren. Nein,
ist nicht so.
Es ist nicht so. Es sind Pachtverträge mit einem Middleman, mit einem Franchise-Nehmer, genau, der 6 oder 12 Monatsmieten legt und die Marke, wenn das Ding nicht läuft, tut die Marke relativ wenig dafür, dass es weiterläuft. Also genau, sie geht zumindest nicht ins finanzielle Risiko rein.
Und im Gegenteil sogar noch weiter, weil das gibt es jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt, das Bestreben internationaler Marken bei White Label Operatoren in die Verträge ins Grundbuch zu kommen. Soll heißen, also die sichern sich grundbuchlich ab, dass auch nach einer Pleite ihre Marke weiter drin bleibt und sie dann mit dem nächsten weitermachen. Also das dann ist die Risikokonstellation schon wirklich sehr, sehr einseitig.
Ja, aber Otto, das ist ja genau der Punkt. Wir müssen ja das Risiko für uns bewerten und für uns ist ja nicht das Risiko die Marke, für uns ist ja das Risiko der Betreiber. Eben. So, und wenn Betreiber, das ist eine neu gegründete GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital, und die kommen an und sagen, ja, ich brauche mal 1 Million, dann gucken wir und sagen, ja, ist schon schwierig. Und das meine ich eben, dann brauchst du extrem gute Argumente, dass ein Versicherer wie die R&V überhaupt sagt, wir gucken uns das an.
Man merkt ja an, Carsten, du bist ja ein Mann mit viel Erfahrung in dem Bereich. Gibt es einfach so als kleinen Karlauer zwischendurch, gibt es so ein typisches Missverständnis in der Zusammenarbeit mit den Hoteliers darüber, was eine Bürgschaft leisten kann, wenn dir was nicht ist. Ist das Running Gag bei dir, wo du mit der Fabian abends dann beim Bier da zusammensitzt, stell mal vor, heute hatte ich das schon wieder.
Nee, das nicht. Also eigentlich ist der Running Gag, sobald ein Anwalt eingeschaltet wird, was den Text angeht, ne, was den Wirtschaftstext angeht. Also ich glaube, wir haben schon, also ich sage jetzt mal eine Zahl. Über die Jahre haben wir bestimmt schon 1000 Bürgschaften ausgestellt, die wieder korrigiert werden mussten, weil ein Anwalt drin war und irgendwie eine Formulierung gefunden hat, die dann geändert werden sollte.
Also das ist bei dir wie Angry Bird. Wenn du einen Haken nicht setzt, dann kannst du nicht spielen. Ne?
Ja, genau. Also das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, das ist aber nicht aus dem Hotelbereich. Es gab einen Kunden, der bei mir gedacht hat, naja, wieso, ich habe doch eine Bürgschaft, da muss ich ja auch nichts bezahlen. Also der hat gedacht, die Bürgschaft entlastet die ihn von allem.
Ja, genau. Meine Carte Blanche. Die Bürgschaft der R&V ist die Carte Blanche im Geschäftsleben.
Aber sowas gibt's auch. Ja, ja.
Gut, aber jetzt hat sich ja aus dem Bürgschaftswesen, hast du dich auch weiterentwickelt. Du hast ja noch eine neue Company aufgemacht.
Ja.
Und was macht ihr da?
Also, muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind ja gewachsen und immer weiter gewachsen und irgendwann stellst du dir natürlich auch die Frage, okay, ich habe eine Vision gehabt, dass jeder, der in Deutschland eine Bürgschaft braucht, der soll irgendwann mal den Namen Carsten Knapp kennen. Das ist mir, glaube ich, im Hotelbereich extrem gut gelungen, in den anderen Branchen noch nicht so ganz. Aber
von unter der Hand aufs Plakat.
Ja, genau. und habe mich dann dazu entschieden, einen zweiten Geschäftsführer einzustellen. Das ist Otto, du hast ihn vorhin genannt, das ist der Fabian Fisan. Der ist jetzt seit 3 Jahren bei mir und junger, frischer Mann, der hat natürlich Ideen und sagt, Mensch.
Hat uns auch erstmal schön angeranzt bei einer Veranstaltung, den Otto und mich. Ja.
Ja, das hat Otto schon erzählt.
Aber ich hab mich entschuldigt, der hat mich am falschen Fuß erwischt.
Ja, insofern, das so schlimm war das gar nicht. Ich fand das auch nicht.
Ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon mal zur impulsiven Reaktion neige.
Ja, okay.
Nee, und wie gesagt, der ist jetzt seit 3 Jahren bei mir. Und junges, frisches Blut hat auch immer junge, neue Ideen. Und Fabian hat gesagt, Mensch, Carsten, du hast so einen guten Kontakt zu den ganzen Hoteliers, weil, Otto, du kennst das, in dem Wirtschaftsbereich, da verhandelst du immer nur auf oberster Inhaberebene, ist auch klar. Ich meine, Marco hat selber erzählt, wir haben damals Price sehr geholfen mit den Bürgschaften. Und dann verhandelst du immer mit den Geschäftsführern. So, und Fabian hat dann gesagt, Mensch, lass uns doch mal überlegen, was wir machen können, damit wir den Hoteliers auch in den anderen Bereichen. Und den anderen Bereichen, da meine ich jetzt das klassische Versicherungsgeschäft und auch das Finanzierungs- und Leasinggeschäft. Wie können wir denen da helfen? So, dann haben wir natürlich uns zusammengesetzt, weil ich immer gesagt habe, nein, ich möchte meine Exklusivität im Bereich Bürgschaften nicht verlieren. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden, dass wir diese Exklusivität im Bereich Bürgschaften nicht verlieren, haben aber eine zweite Firma gegründet, die unter Beteiligung eines Maklers der Braunschweiger Volksbank, muss man dazu sagen. Also auch der Bravo. Kennt man. Das ist, also der Makler heißt DHS. Haben wir einen Broker gegründet, der jetzt Komplettlösungen für Hotels liefert. Extrem schlank.
One-Stop-Shop?
Also One-Stop-Shop, genau. Das ist extrem schlank, extrem effektiv. Wir haben da eine Mannschaft aufgebaut, die sich auch nur mit diesem Hotelthema beschäftigt. Wir haben Rahmenverträge geschlossen, nicht wir. Also ich sage immer wir, weil das gehört alles zur Carsten Knapp oder zur Knapp Group, weil wir eben alles aus einer Hand anbieten. Ist aber eine andere Geschäftsführerin. Also wir, Fabian und ich, haben mit der Firma insofern nur zu tun, dass wir da mit beteiligt sind. Aber wir treten natürlich nicht als Vermittler dort auf. Ne? Das macht DHS, also der Makler, in unserem Namen. Und das ist extrem erfolgreich. Wirklich extrem erfolgreich. Und wird sehr gut angenommen, auch gerade im Bereich Finanzierung und Leasing.
Lass mir noch mal, bevor wir Finanzierung und Leasing machen, lass mir noch eins rauspicken. Cybersecurity.
Ja.
Bietet ihr das an?
Ja, der Makler bietet das selbstverständlich an.
Über welche Gesellschaft? Ihr geht über den ganzen Markt rüber?
Der Makler. Es ist ein Makler, okay. der macht eine Ausschreibung und das beste Angebot, also beste Preis-Leistungs-Angebot wird dann dem Kunden entsprechend
vorgestellt. Aber das muss ja jetzt eigentlich auch als nächstes durch die Decke
natürlich.
Gehen. Ne?
Ich habe damals, Marco, ich glaube vor 8 oder 9 Jahren habe ich gesagt, im Rahmen der R&V habe ich gesagt, kann sich nicht mal einer auf Cyber spezialisieren, der würde jeden Hotelkunden von mir kriegen.
Ja.
Das ja, klar.
Ist so.
Herr Otto, ist das, wenn wir den Verband angucken und die Strukturen, meinst du, jeder hat eine Cybersecurity-Versicherung abgeschlossen?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass viele, die abgeschlossen haben, aber dass viele, die das Kleingedruckte nicht im Griff haben.
Du sagst es, glaube ich nämlich.
Das ist nämlich, dass in den Cybersecurity Kautelen, also hier die in den Kleingedruckten, steht nämlich ziemlich viel drin, was du erledigen musst als Versicherungsnehmer. Und wenn ein richtiger Schaden eintritt, musst du das ordentlich abarbeiten. Ich glaube, dass die Versicherung die Schlaumeier, dass sie ziemlich viel eingebaut haben, um sich letztendlich aus der Haftung wieder rauszuholen. Und das ist, glaube ich, der Fehler, Marco, den du gerade ansprichst. Eine Cybersecurity-Versicherung hilft dir nur insofern, wenn du deine Hausaufgaben dann gleichzeitig vorher und nachher unständig gemacht hast.
Ja, wobei
Datenschutzbeauftragten, alles Mögliche, was da zusammengehört. Ne?
Ja, wobei, du jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, das wird ja alles immer professioneller. Ne? Wenn du diese ganzen Phishing-Geschichten siehst und sowas. Also ich habe selbst aus meinem Freundeskreis, die ist, also wo ich nie gedacht hätte, dass die auf sowas reinfallen, ja, die sind komplett gelackmeiert. Also das ist abenteuerlich. Ich glaube,
Marco, es geht nicht darum, hundertprozentig sicher zu sein. Das kann keine Versicherung darstellen.
Nein.
Das kann das Leben bildet das nicht ab.
Es ist auch nicht mehr die Frage, ob du gehackt wirst, sondern wann du gehackt wirst.
So, und dann wenn es dann passiert und du hast so eine Cyber-Risks-Versicherung, musst du wie immer, also wie in vielen Situationen im Leben sagen können, ich habe wirklich alles getan, um das zu vermeiden. Ich habe mich bemüht, mehr war mir nicht zuzumuten und es ist trotzdem passiert. Ich meine, dafür hat man die Versicherung, ja. Mhm. Nur, bitte Carsten, hör jetzt mal weg, aber wir wissen, dass das Versicherungen auch sehr oft dann nach Schuld suchen.
Klar.
Wenn du dann Mist gebaut hast oder wenn du die Dinge, die zumutbar waren, nicht erfüllt hast, bezahlst du natürlich mit oder bezahlst du alles. Völlig klar. Mhm. Ist so. Ist auch für mich nachvollziehbar.
Ist aber tatsächlich genauso, wie ihr sagt, das wird das Thema der Zukunft sein. Cybersecurity richtet im Vergleich zu normalen Betrugsdelikten, Raubdelikten, Einbruchsdelikten, das ist alles ein Witz gegen den Schaden, der durch Cyber entsteht. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich glaube, da kommt, also nach wie vor, man sagt das ja immer, da kommt noch was auf die Branche zu, aber da rollt noch was richtig auf uns zu.
Klar, mir aber nur mal ein Beispiel nochmal zu sagen, Marco. Mir haben sie gerade mein Auto aufgebrochen und den Rucksack geklaut mit allem drin, was da drin war.
Das lässt
man
ja nicht drinnen liegen.
Ja.
Blöd, Mann, jetzt, die kommen ja auf den Punkt.
Ach so.
Die Fragen, die ich von der Versicherung bekommen habe, ist, war das Auto abgeschlossen? Wo lag der Rucksack? War der von außen einsichtig?
Ja.
Wo hat das Auto gestanden und so weiter? Das heißt, genauso passiert das bei allen Versicherungen, auch bei der Cyber-Risk-Versicherung. Die wollen wissen, hast du dich hast du dich letztendlich schadensersatzpflichtig da mitgemacht, weil du fahrlässig gehandelt hast. Mhm. Und das spielt eine große Rolle. Ich glaube, das auch generell bei der Bürgschaftsversicherung, die du hier machst, Carsten, dieses schuldhafte Verhalten ist bei euch, glaube ich, auch immer ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, wobei, Otto, bei einer Bürgschaft, du darfst eins nicht vergessen, ja. Was ist denn bei einer Bürgschaft? Was ist eine Bürgschaft? Was ist das?
Ja, Miete wird nicht gezahlt und dann werden die angeschrieben.
Müssen wir bezahlen. Also das soll ich ja jetzt prüfen. Also das Einzige, ja, wie könnten wir unsere Leistung verweigern? Ist schon schwierig.
Das eine Bürgschaft auf erstes du kannst auf bilateraler Ebene dir das nachher wiederholen.
Das tue ich ja sowieso. Okay. Also das versuchen wir ja sowieso. Das Geld dann, ja, na klar. Also wenn wir eine Bürgschaft, also das ist ganz gut.
Lass das mal durchspielen.
Das genau, das ist nämlich ganz gut, dass wir das nochmal ansprechen. Wenn wir eine Bürgschaft rausgeben, was passiert? Dann hat der Eigentümer hat diese Bürgschaft als Sicherheit.
Genau.
Jetzt zahlt der Mieter seine Miete nicht. Mhm. Jetzt geht der Eigentümer auf uns zu und sagt, du, pass mal auf, hier, der Mieter hat 2-3 Monate die Miete nicht bezahlt. Hier ist das Mietkonto. Ich habe eine Bürgschaft auf erstes Anfordern. Bitte zahlt mal die Summe X aus. Mhm. Dann haben wir 3-5 Tage irgendwie Zeit, weil wir schreiben natürlich dann, wir kriegen ja die Anforderung, dass wir den Schaden auszahlen müssen. Dann schreiben wir unseren Versicherungsnehmer an und sagen, hier, du böser Bube, hast nicht bezahlt, äußere dich mal. Wenn der sich nicht äußert, zahlen wir das Geld aus. Mhm. Punkt. Was machen wir danach? In dem Moment geht die Forderung an uns über.
Jetzt wird's spannend.
Na, also der Vermieter hat ja jetzt sein Geld.
Ja.
Jetzt geht die Forderung des Vermieters an uns über.
Für die Summen, die ihr
gezahlt habt. Für die Summe, die wir gezahlt haben, plus unsere Leistungen und Gebühren und was weiß ich nicht. Und automatisch, was machen wir? Wenn unser Kunde nicht reagiert hat, dann geht diese Forderung zu unserer Inkassogesellschaft. Die geht dann zu UMB, so nennt die sich bei uns. Und UMB schreibt jetzt unseren Kunden an, also den Versicherungsnehmer. Und sagt, hallo, lieber Versicherungsnehmer, wir kriegen von dir noch Summe X plus Zinsen. Also dann natürlich plus Zinsen. Und jetzt muss der Versicherungsnehmer an diese Inkassogesellschaft das Geld bezahlen. Das kann er in Raten machen. Also normal wäre es schön, wenn er es gleich macht. Das kann er auch in Raten machen. Da muss er aber eine Ratenzahlungsvereinbarung mit dieser Inkassogesellschaft treffen. Da halten wir uns dann auch raus.
Okay, aber oder greift ihr zuerst auf das, weil er
die genau nicht. Die Sicherheit greifen wir nicht.
Die Sicherheit greift ihr nicht zuerst.
Nein.
Okay.
Weil die Gesellschaft ja noch da ist.
Ja, okay.
Und die UMB hat als Ansprache Russisch oder was?
Nee, genau nicht. Ganz normal. Also ich weiß, was du meinst. Nein, natürlich nicht.
Otto denkt schon immer an KADS Consulting. Knüppel aus dem Sack. Aber das ist...
Nee. Nein, aber Otto, natürlich nicht. Das ist eine hundertprozentige Tochter der R&V. Und die beschäftigen sich nur mit dem Eintreiben von Forderungen. Und solange der... Ich weiß, war
ein schlechter Witz.
Ja, war ein Scherz. Aber es ist schon mal wichtig zu wissen, wie funktioniert das. Ja, aber
lass mal weitergehen. Jetzt, dann hat er 3 offen. Jetzt haben wir, als Beispiel hat er 12 gemacht. Also er braucht eine Sicherheit über 12 Monate. Ja. 2-3 Monate legt er als Sicherheit, hinterlegt er bar, dann sind noch 9 Monate.
Bei wem? Bei uns?
Bei euch, ja.
Okay.
Dann sind noch 9-10 Monate offen, also je nachdem. Und jetzt zahlt er 3 Monate nicht an seinen Vermieter, der sagt, oh, Versicherung, zahl mal 3.
Ja.
Dann geht ihr an ihn ran und sagt, du, hör mal, jetzt, wir wollen die 3 von euch, von dir wieder haben.
Ja.
Geht aber nicht an die Sicherheiten ran.
Noch nicht, nein.
Okay, was sagt er, wenn er nicht bezahlen kann? Er sagt, ich zahle nicht, mach platt.
Ja, dann müssen wir irgendwann die Sicherheiten verwerten.
Okay, dann verwertet ihr die Sicherheiten und der Eigentümer sagt dann, ich kriege immer noch keine Miete, zahl mir die anderen
Monate. Ja klar, müssen wir ja trotzdem bezahlen.
Okay, aber habt ihr außer, wenn der dann sagt, ich kann nicht mehr, ich mache die Grätsche, dann seid ihr außer mit den 2-3 Monaten Sicherheiten.
Das ist unser Risiko. Also es heißt immer noch Kautionsversicherung.
Ja.
Das ist unser Risiko. Deswegen sind wir so bestrebt, möglichst viele Daten, Unterlagen, für denjenigen oder über denjenigen zu kriegen, für den wir uns verbürgen. Mhm. Weil das ist genau der Punkt, Marco. Unser Risiko, was ist unser Risiko? Du willst, um das Beispiel mal zu machen, du willst für 12 Monate eine Million haben, also ne, 12 Monate Mietsicherheit sind 1 Million. Wir sagen, wir geben dir die Million, möchten aber nochmal 200.000 Euro Sicherheit haben von dir.
Okay.
Dann würdest du uns diese 200.000 Euro entweder als Bargeld abtreten, also Festgeldkontoabtretung, als Bankbürgschaft geben oder zahlst das Geld bei uns ein. Das sind so 3 Varianten, die wir haben. So, diese 200.000 haben wir. Also ist unser Risiko bei 1.000.000 800.000. Genau. Richtig?
Ja.
Ganz klar.
Ja.
So, jetzt geht's los und die Bürgschaft wird in voller Höhe gezogen.
Ja.
Dann zahlen wir 1.000.000 aus. Als erstes versuchen wir dann auf den Betreiber, jetzt in dem Fall auf dich wieder zuzugehen und sagen, hallo Marco, wir kriegen jetzt von dir 800.000 Euro.
Ja.
Weil wir voller, nee, wir kriegen von dir, Entschuldigung, wir kriegen von dir 1.000.000. Nee, wir kriegen von dir 1.000.000, weil wir 1.000.000 ausgezahlt haben. Die 200.000 betrachten wir erstmal gar nicht.
Ah, okay.
Weil solange du da bist,
ja,
kannst du uns das Geld auch zurückzahlen.
Okay.
Wenn du aber nicht mehr da bist, dann greift die Sicherheit.
Was wird denn dann der Vermieter machen? Der wird dich kündigen wahrscheinlich dann, ne?
Ja, das weißt du doch, wisst ihr doch besser.
Ich hatte so eine Situation noch nicht.
Nee, du nicht, aber also.
Er auch ja, nicht. Vielleicht nee.
Ich auch nicht.
Ja, okay. Also normalerweise müsste der Vermieter, also entweder du findest mit dem Mieter ja eine Lösung oder nicht, ansonsten kündigt er dann irgendwann. Ja, ist er auch, also würde ich zumindest als Vermieter.
Ja.
Aber jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin und jetzt lassen wir mal, nachdem wir jetzt ein intensives Warm-up hinter uns haben, uns vertrauen und mögen und ja kaum einer zuhören wird, mal so deine Einschätzung, wie hat sich die Branche in den letzten Jahren verändert? Ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ich sage es jetzt zum zweiten Mal, ohne dich beleidigen zu wollen. Und wie wirkt sich das auf die Entscheidungsfindung auf? Welche Kriterien sind wichtiger geworden? Welche Schwerpunkte werden anders gesetzt? Also, und wie siehst du, vor allem spannend, wie siehst du so die Entwicklung jetzt der letzten 12, 24 Monate plus einen kurzen Blick in die Zukunft?
Ja, mache ich gerne. Das erste Thema, was die Branche richtig hart getroffen hat, war Corona. Das, glaube ich, wissen alle. Da ist
das war schlimmer als der 11. September.
Ja.
Ja.
Also da sind bei uns solche Alarmglocken hochgegangen. Also da war bei uns richtig, ich will nicht sagen Panik, aber dadurch, dass wir ja sehr viel Engagement in dem Bereich haben, habe ich gedacht, eieiei, was passiert jetzt? Also selbst ich habe überhaupt nicht gewusst, was jetzt so passiert. Habe gesagt, okay,
keiner von uns, Carsten.
Genau, warten wir mal ab. Ich muss sagen, wir sind sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass die R&V einen Zeichnungsstopp hatte. Das heißt, wir haben keine Neuanfragen mehr gezeichnet. Das muss man auch mal sagen. Eine Versicherungsgesellschaft ist eine Versicherungsgesellschaft, die wägt das Risiko ab. Und da hat die gesagt natürlich, nee, in der Phase jetzt, wir zeichnen keine neuen Hotelbürgschaften. Die R&V ist aber insofern ein sehr, sehr zuverlässiger Partner. Dinge, die wir im Vorwege schon zugesagt hatten, also als Beispiel, Otto, du hast mit mir einen Rahmen gemacht, wusstest, genau in dem Jahr kommt das und das Hotel. Natürlich haben wir das für unsere Kunden bereitgestellt. Und das rechnen unsere Kunden uns sehr, sehr hoch an. Weil genau in dieser Zeit gab es nirgendwo Geld und nirgendwo irgendwie Kredite. Und das war alles ganz schön schwierig. Das haben wir aber gemacht. Wir haben in Corona auch natürlich federn lassen müssen. Wir haben den einen oder anderen Schaden bezahlt. Allerdings nicht im Hotelbereich. Also im Hotelbereich, ja, haben wir auch ein paar Schäden bezahlt. Ja. Aber wenn ich das jetzt mal über die gesamte Branche, also das gesamte Thema gewerbliche Mietkaution nehme, dann haben wir irre viel Geld bezahlt bei kleinen Unternehmern. Ich sage jetzt mal, die kleinen Gastronomiebetriebe, Nagelstudios, Blumenläden, also all das, was so 20, 30, 50, 70.000 Euro Mietkaution war, da haben wir ohne Ende Geld bezahlt. Und das hat uns natürlich auch als R&V getroffen. Die Hotelbranche ist sehr gut durchgekommen. Kurz danach haben wir dann gesagt, okay, wir öffnen den Markt wieder, ziehen die Konditionen aber an. Also vor Corona hatten wir, sage ich mal, so eine, wenn du mal in die Konditionen so reinguckst, da hatten wir vor Corona war eine Standardkondition 20% Sicherheit der zu stellenden Bürgschaftssumme und 2% Beitrag im Jahr für die gesamte Bürgschaftssumme. Nach Corona hatten wir dann eher 30% Sicherheit und 2,5-3% Beitrag. Weil wir natürlich gemerkt haben, oh, das Risiko ist groß.
Ja, ist latent da.
Ja, ist latent da und ihr dürft immer nicht vergessen, wir geben eine Bürgschaft raus für einen 20 oder 25 oder sogar 20 plus 2 mal 5-jährigen Mietvertrag. Also das heißt, wir gucken 30 Jahre in die Zukunft. Mhm. Und dafür müssen wir garantieren. Das ist nicht so einfach.
Also was mich gewundert hat bei Corona, war, weil wir gerade gesagt 11. September gesagt haben, wir kommen ja, wenn du dir die 2010er Jahre anguckst, kommen wir aus einem vollen Wirtschaftswachstum. Ja? Mhm. Also Agenda 2010, wir haben, glaube ich, 44 Quartale hintereinander Wachstum gehabt. Alles war super. Und dann hast du natürlich auch bei uns in der Branche viele Manager, viele Führungskräfte, die noch nie eine Krise mitgemacht haben. Das hat ja auch mental was mit denen gemacht. Da kamen die überhaupt nicht mehr klar. Da hast du dann doch auf einmal gesagt, so, wir brauchen ein paar ältere Leute, die schon mal eine Krise mitgemacht haben. Mhm. Die gehen das anders an. Also ich glaube, Otto, insofern hat sich da schon was geändert in der Branche auch. Das hat einen richtigen Ruck gegeben. Also und nicht im Positiven unbedingt. Ja.
Also für uns war es halt, für uns war es auch eine Lernphase. Wir sind mit unseren Kunden allerdings, wir haben die sehr, sehr eng begleitet. Und das war für uns Gold wert, muss man echt sagen. Also weil, wenn du eine Anspruchnahme kriegst, dann okay, wie kann man die abwenden, was kann man machen, welche Möglichkeiten habe ich und so weiter. Und danach, Otto, du hast darauf gefragt, danach kam das Thema Energiepreise nach oben und. Das hat die Branche aus meiner Sicht viel schärfer und noch härter getroffen, weil da hast du genau gesehen, vom Gewinn ist mal zack, das weg. Und die Zeiten haben sich tatsächlich in den letzten 5-6 Jahren hat sich das ganz schön geändert, ja.
Das ist so. Ich habe noch eine weitere Frage. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt das neue Geschäftsmodell aufgebaut, Einrichtung ist ja FF&E.
Ja.
Ist ja ein Riesenthema in der Branche immer. Mhm. Kriegst du den verlorenen Investitionskostenzuschuss vom Eigentümer, also vom Investor, oder bringst du es selbst mit rein? Also das wäre so die zweite große Summe, für die ihr den Betreiber unterstützt. Das heißt, neben der Mietsicherheit würdet ihr auch das FF&E finanzieren?
Ja,
oder
das,
leasen? So?
Also Leasing wäre das eine Thema, wo wir uns natürlich dann mit beschäftigen. Also da haben wir einen Spezialisten, den Sven Marschall, der macht das. Und auch erfolgreich macht er das. Mhm. Also das ist das eine Thema, dass er eben das Inventar finanziert oder least. Das zweite Thema ist natürlich, wie formuliere ich die Bürgschaft aus? Also bei uns in den Bürgschaften steht, wir stehen für alles gerade, was im Mietvertrag steht. Mhm. Für alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag. Unser Standardtext steht im Mietvertrag, ich gebe dir einen Zuschuss, dann verbürgen wir uns auch dafür. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie wir das formulieren.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du einen Investitionskostenzuschuss kriegst,
dann
kannst du das über mehrere Bürgschaftsarten machen. Entweder machst du das über die Miete, einen klassischen Mietbürgschaftstext, weil der bezieht sich ja auf den Mietvertrag, weil der Zuschuss steht im Mietvertrag. Und dann mache ich einfach nur eine Laufzeit bis zur Übergabe des Hotels.
Ja.
Weil zur Übergabe des Hotels ist das ja drin. Und dann entsprechend kriegt der Vermieter die normale Bürgschaft.
Ja,
kannst
du
alles machen. Aber da sind wir super flexibel.
Carsten, wir kommen jetzt so langsam in die Schlussminuten hinein. Da wäre unsere Zuhörer.
So ja, das geht zu schnell.
Das wäre unsere Zuhörer, wollen wir auch nicht überstrapazieren, weil ich hatte gesagt, wird oft beim Joggen gehört und ich weiß nicht, wir kommen so langsam an die 10-Kilometer-Grenze.
Du musst aber schnell laufen, du.
Für die Ambitionierten, ich gehe ja in Richtung 50 Minuten jetzt. Wir sind bei 43. Also schauen wir mal, dass wir jetzt auch noch wo es anfängt, anaerob zu werden, dass wir trotzdem das Blut noch im Gehirn haben. Und wir sind ja höflich zu unseren Gästen, deshalb vielleicht ein paar Wünsche von deiner Seite aus. Wie siehst du konstruktive Lösungsansätze für Prozesse, die haken auf der Seite der Hoteliers? Was wünschst du dir in der Zusammenarbeit mit den Hoteliers? Was müssen wir tun in der Zusammenarbeit mit euch, um Entscheidungen schneller voranzubringen? Wo müssen wir auch an uns arbeiten, damit wir nicht nur versuchen, jetzt hier die Unterlagen zu schön zu machen, sondern auch letztendlich mit guten Informationen, die nachhaltig sind, auf euch zuzukommen?
Da gibt es einen großen Wunsch von meiner Seite. Oh. Aktuelle Zahlen.
Mann,
es ist so einfach.
Otto, so schwierig. Das ist aber echt schwierig jetzt.
Nein, aber das ist wirklich, mein größter Wunsch wäre, dass ich sag mal, spätestens ein Jahr, also ich sag mal, den Jahresabschluss 25, dass der so zum 1.10. fertig ist. Das wäre schon toll. Wenn das alle hinkriegen.
Fordert ihr die Jahresabschlüsse ab?
Ja, selbstverständlich fordern wir die ab.
Das ist aber sehr bescheiden, Carsten.
Ja, ist bescheiden, das stimmt. Einige schaffen es aber tatsächlich schon zum 1.4.
Das heißt, ihr fordert die Jahresabschlüsse ab?
Ja, bei ab bestimmten Größenordnungen, Marco,
das ist spannend.
Müssen wir testierte Jahresabschlüsse vorliegen haben. Und da kannst du kommen, da kannst
testiert,
du auch,
nicht vom Steuerberater unterschrieben,
ja, testiert. Also je nach Größenordnung ist ja einmal Steuerberater reicht, ansonsten den echten Testierten. Ne? Ja. Aber das ist genau der Punkt, du sagst, ja, wie, nein, es muss da sein.
Nee, ich finde es ja gut. Also ganz so, klar. Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es ja super, wenn du Open Book hast und wenn du sagst, ey, ich habe nichts zu verbergen, hier genau. Stehen die Sachen rüber.
Richtig, das, und wir das, fordern die an.
Ja. Wie ist das eine Zusammenarbeit jetzt mit euch? Wir kriegen am Anfang, musst du die Unterlagen einreichen. Ja. Wie intensiv beschäftigt ihr euch unterjährig, also während der Laufzeit, mit den Kunden? Okay. Wollt ihr Informationen haben? Wollt ihr, wie tief, wenn ihr auf einmal jetzt, Corona, hattest du gesagt, habt ihr bei Corona jetzt eure Kunden angerufen und die Betreiber angerufen und habt gesagt, wie geht's euch? Und,
nee, das nicht. Nein, das machen wir nicht.
Wie sieht es denn aus oder irgendwas?
Also schön ist es, und wir haben ja die Beratungstage in Wiesbaden und da, also je nach Größe der Engagements, die wir haben, sind wir sehr verbunden, wenn wir Quartalsberichte kriegen.
Ah, okay.
Na?
Aber ihr fordert das nicht aktiv ein?
Naja, also je nachdem, was wir mit dem Kunden besprechen, weiß der Kunde, dass er uns die Quartalsberichte bitte liefert. Es ist, steht in keiner, du hast vorhin mal so schön gesagt, in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, da steht es nicht drin. In den allgemeinen Versicherungsbedingungen steht drin, dass wir Anspruch haben auf den Jahresabschluss. Mhm. So. Und der wird von uns aktiv angefordert. Das ist tatsächlich so, die Kunden kriegen von uns ein Anschreiben, bitte reicht uns den Jahresabschluss.
Das ist wahrscheinlich auch BaFin-Regulierung. Ne?
Das sind einfach aufsichtsrechtliche Themen, ja. Weil wie sollen wir ein Risiko, weil ihr dürft eins nicht vergessen, diese Kautionsversicherung läuft immer nur von Jahr zu Jahr, also offiziell. Die herausgelegte Bürgschaft hat ja mit der Vertragslaufzeit erstmal nichts zu tun, aber wir müssen praktisch jedes Jahr den Vertrag prolongieren.
Du musst den Kunden dann auch immer wieder neu bewerten?
Natürlich, wir gucken uns die Bilanz an und. Wir gucken uns das alles immer wieder an. Aber was nicht passieren kann, ist, dass wir ja, die Bürgschaft ist ja draußen, an der können wir nichts mehr tun.
Okay.
Verstehst du?
Die könnt ihr nicht wieder zurückziehen?
Nein, die können wir nicht zurückziehen.
Okay, aber das ist ein interessanter Punkt.
Aber wenn die Bilanz jetzt als Beispiel total schlecht geworden ist, ja, was können wir denn dann tun? Also was können wir tun? Wir können sagen, okay, lieber Kunde, du musst jetzt mehr Sicherheit und mehr Beitrag bezahlen. Dann sagt der Kunde, okay, wenn ich das muss, dann kann ich gleich den Laden zuschließen.
Okay, das kennt er von den Banken auch.
Ja, also das kennt er von den Banken auch. Machen wir aber auch nicht. Mhm. Das Einzige, was wir tun könnten, ist, wenn du jetzt noch eine neue Bürgschaft haben willst, kriegst du keine mehr von uns.
Okay, gut.
Aber das ist auch okay.
Aber Carsten, dreh mal um jetzt. Ja? Das ist jetzt die negative, die Sanktionsseite, wenn es jetzt schlecht läuft. Aber sehen wir schon mal, wenn es positiv läuft, sind flexiblere Bürgschaftsmodelle für dich denkbar und die ANV, dass man sagt, pass mal auf, wir haben ein nachhaltiges Modell.
Mache ich seit 15 Jahren. So.
Wir können nachweisen, dass wir ordentliches Geld verdienen, dass wir es abhängig machen von Umsatz, EBIT, EBITDA.
Es gibt keine festen Grenzen, Otto. Das machen wir nicht. Wir sind nicht wie die Banken. Was wir aber tun ist, wir prüfen jedes Jahr die Bilanz, wir prüfen jedes Jahr die Entwicklung und. Und was durchaus uns schon gelungen ist, und da kannst du gerne, also ihr kennt beide meine Referenzliste, wir haben es hinbekommen, Sicherheiten zu reduzieren, Prämiensätze zu reduzieren, weil eben die Geschäfte besser laufen.
Gut, aber das ist ja eine wichtige, genau das Thema. Das ist ja die wichtige Nachricht. Ich tue es natürlich in der Erkenntnis, dass das möglich ist.
Klar.
das ist eine wichtige Information auch hier und unserer Hörerschaft, die geschätzte, dass man sagen kann, wenn es gut läuft, kann man auch in die andere Richtung verhandeln. Also es geht nicht nur so, dass jetzt nachträgliche Sicherheiten angefordert werden, sondern dass man auch sagen kann, guck mal hier, das Risiko ist ja letztendlich, geht es alles um Risikobewertung.
Genau.
Das ist reine Versicherungsmathematik. Und wenn die Rahmenbedingungen deutlich besser werden, die KPIs deutlich besser werden, muss es genauso möglich sein, das jetzt in eine andere Richtung zu verhandeln. Und ich meine, das ist auf jeden Fall ein interessantes und Carsten hier auch ein partnerschaftliches Modell.
Das ist auch genau
dass
so.
Dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass man hier auch im guten Austausch miteinander ist.
Ja, wir gehen, also ich sag mal, bei meiner Kundschaft, ich kann es ja nur auf meine Kundschaft jetzt beziehen, wir gehen eher in die eine Richtung, in die andere gehen wir so gut wie nie. Mhm. Weil die andere Richtung wäre ja, dann kann ich gleich einen Schlüssel umdrehen und zumachen und dann müssten wir die Bürgschaft sowieso bezahlen. Also das ist dann,
macht auch keinen
Sinn. Jacke wie Buchs, ne? Ja.
So Marco, so von, ich hätte eigentlich nur so ein letztes Wort, ein Appell, so irgendwas. Großes, was du jetzt, Carsten, an die Hotellerie und unsere Kolleginnen und Kollegen zu wünschen oder zu vermelden hast. Du kennst jetzt unsere Branche, du magst unsere Branche, sonst würdest du nicht so intensiv jetzt für uns arbeiten und auch uns helfen, tolle Projekte zu realisieren. Gibt es hast du ein Sendungsbewusstsein, uns irgendwas mit auf den Weg zu geben?
Also
kann auch als Gast sein.
Ich finde es, also mal ganz deutlich, ne? Ich finde es toll, dass wir diesen Ruf haben. Ich würde mich sehr, sehr freuen natürlich, wenn wir noch mehr genutzt werden. Also auch vielleicht von kleineren Hoteliers, die nicht ganz so viele Hotels haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind Partner der Hotellerie. Und deswegen haben wir uns eben auch auf den gesamten Bereich ausgeweitet. Und mich würde es natürlich total freuen, wenn wir gemeinsam weitere Lösungen erarbeiten können. Vielleicht haben wir irgendwann auch mal wieder ein Thema oder vielleicht kreieren wir mal eine Lösung für das Thema FF&E-Rückstellung.
Eieiei, da müssen wir wirklich den Anwalt nochmal mit reinholen.
Na, also auch sowas. Also ich bin da sehr, sehr offen, was sowas angeht. Und mich freut es einfach, dass diese Branche so lebt und so agil ist.
Ja, ist eine coole Branche. Das stimmt.
Marco, dir gehört das Schlusswort.
Das Schlusswort ist, ich hoffe, dass er Partner der Branche jetzt auch gleich, dass du das hinkriegst, dass er Preferred Partner beim IHA wird. Also in diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. War super. Danke, Carsten.
Ja, danke Carsten. Ne? Ciao.
Otto, das war jetzt ein spannender Talk mit Carsten. Und ich glaube, das kann sich auch zu einem richtigen Mehrwert, zu einem Takeaway-Value für viele Hoteliers da draußen entwickeln, die bisher noch keine Berührung mit einer Bürgschaftsform dieser Art hatten. Also ich finde, wir sollten mal die E-Mail-Adressen und den LinkedIn-Kontakt von Carsten nochmal hervorstellen, damit die Leute ihn noch anrufen können. Was denkst du?
Ja, ich sehe das genauso. Wobei ich das jetzt nicht eingrenzen würde auf diejenigen, die noch nie Kontakt hatten, jetzt mit Versicherungsbürgschaften, sondern ich glaube, es hat einen echten Mehrwert, auf jeden Fall für mich. Ich habe heute sehr viel gelernt. Habe auch gelernt, dass man sich trauen muss, in ein offenes Gespräch mit der Versicherung jetzt über die Generalagentur abzugehen. Wir haben jetzt hier zwei Persönlichkeiten mit Carsten Knapp und Fabian Fisan, die in der Branche bekannt sind. Also ich kann nur, hört zu, spult zurück, hört vielleicht das eine oder andere sehr technische Detail noch einmal. Und wenn jemand Lust dazu hat, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier in die direkte Kommunikation zu gehen.
Ja, am besten über LinkedIn Carsten Knapp eingeben oder mal gucken, wie gut er seinen Google AdWords gemacht hat. Wenn du Carsten Knapp eingibst, ob er direkt vorne oben kommt mit Paid Content oder was. Aber zu finden ist er, glaube ich, und ansonsten auch gerne Kontakt zum Hotelverband herstellen. Dann leiten wir das weiter und stellen den Kontakt her.
Sehr gut. Auf jeden Fall ein sehr cooler Podcast.
Und ich habe noch was, das ist mir in den Sinn gekommen. Da hatte ich mal mit Carsten drüber gesprochen. Er hat eine eigene Webseite dafür. Das hat er ganz clever gemacht, das heißt aval24.de. Also alle, die Fragen haben, raufgehen auf aval24.de. Otto, tschüss.
Danke dir, Marco.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.